Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
Willkommen zurück in dieser Woche zum Podcast.
Hallo zusammen.
Wie immer hat Flo einen Eisbrecher im Gegensatz zu mir.
Nicht immer. Oft habe ich einen Eisbrecher.
Aber das ist jetzt der Running Gag, das ist jetzt immer so. Bitteschön.
Vielleicht wäre er ein ungewöhnlicherer Eisbrecher. Star Wars Lo-Fi, also die Musikrichtung Lo-Fi, und das ist ja mittlerweile für alle möglichen Sachen, ist ja gefühlt auch eine eigene Marketingmaßnahme geworden, egal ob im Gaming-Bereich oder zu irgendwelchen Serien. Ich meine, also Disney oder vielmehr der offizielle Star Wars-Account haut ja auch immer wieder Star Wars Lo-Fis raus. Gibt es für Diablo 4 und World of Warcraft und weiß der Geier was. Genau, wollte ich aber mit dir drüber quatschen. Nutzt du das für dich? Also hörst du das tatsächlich so ab und zu, wenn du mal irgendwie stupide Aufgaben machen musst? Oder ist das was Lo-Fi, geh mir weg mit dem Hipster-Kram?
Nee, gar nicht. Ich muss dazu sagen, jetzt, ich weiß nicht, ob das gerade ein Ritterschlag für uns ist oder ob es eher schlecht ist. Ich höre immer unseren Podcast, wenn ich stupide Aufgaben mache.
Hör ich von ganz vielen.
Ja, ich weiß nicht, ich höre uns gerne reden, das ist, ich mag es irgendwie, die Dynamik.
Ich weiß, das positivste Feedback ist, was wir kriegen, ist, dass wir ein angenehmes Grundrauschen im Hintergrund sind.
Naja, immerhin, das ist mehr als viele andere, naja. Finde ich super, Lo-Fi. Ich bin jetzt keiner, der jetzt da diese 8-Stunden-Compilations anmacht und dann irgendwas macht, das mache ich nicht. Aber ich habe so einzelne Lo-Fi-Tracks auf jeden Fall. Und auch das Beyond Tatooine-Intro ist natürlich Lo-Fi, ne? Das ist von Less Gravity, und das haben wir uns auch nicht einfach so gepackt, sondern ich habe Less Gravity tatsächlich angeschrieben und ihn gefragt, ob das für ihn in Ordnung wäre, dass wir das für unseren Podcast benutzen. Der Freund kommt aus den USA und hat uns das erlaubt, quasi dafür zu nutzen, weil wir ja auch hier quasi Non-Profit sind auch. Und
Spotify und YouTube findet man ihn auch.
Genau, Spotify und YouTube findet man ihn auch. Es heißt tatsächlich einfach Fourth Theme, glaube ich, oder Fourth, ne? Einfach Fourth oder Fourth Theme. Und er hat auch noch viele andere Lo-Fi-Musikstücke. Also guckt euch auf jeden Fall mal Less Gravity an auf YouTube und auf Spotify. Ja. Nö, also ich höre das schon ab und zu. Ich habe eine Spotify-Ordner bzw. Playlist, wo ich dann auch hin und wieder so Lo-Fi-Musik habe. Ich habe aber einen Freund, den Nils zum Beispiel, der hört wesentlich mehr Lo-Fi, aber ich finde es einfach sehr schön, sehr entspannt, und du hast ja auch immer dieses Knistern noch irgendwie, als wir kämpfst von der Schallplatte, also oftmals zumindest. Mhm. Ja, ne, finde ich sehr gut.
Also ich habe tatsächlich auch mal Schallplatten gehört, also ich gehöre zu denjenigen, die haben bei ihren Großeltern tatsächlich Märchen noch auf Schallplatte vorgespielt bekommen. Ich weiß,
habe ich auch gehört als Kind.
Das outet uns jetzt gerade als uralt vermutlich. Also nicht nur, dass wir Kassetten kennen, nein, wir kennen auch Schallplatten. Bevor es Kassetten gab und Schallplatten noch nicht das Retro-Gerät waren, wie sie heute sind.
Das stimmt, ja. Also ja, klar, also ich meine, wir sind schon natürlich in der Zeit aufgewachsen, wo die CD, glaube ich, eher den Fokus hatte, aber halt auch noch die Platte, das stimmt schon, ja. Also, also so alt sind wir dann auch nicht, also ich will das nur gerade für mein Ego gerade recht rücken.
Nee,
also,
das ist auch völlig legitim.
Nee, aber du hast recht, also.
Ja, wann höre ich das? Für mich ist dieses Thema als Eisbrecher tatsächlich durch ein anderes Ding gekommen. Ich habe Marcel ab und zu mal so Bilder von einem Lego-Haufen geschickt, der leider Gottes sehr, sehr groß ist. Was heißt leider Gottes? Ja. Manche würden sagen zum Glück. Ich habe in großer Dummheit mal meinen Lego-Sandcrawler zerlegt. Es gibt mehrere Lego-Sandcrawler. Es ist nicht der ganz geile, aber es ist auch nicht der ganz hässliche. Das ist wirklich so, ihr werdet auf jeden Fall Bilder auf Instagram noch sehen, keine Sorge, wenn ich den mal zusammengebaut habe.
Du musst so Progress-Bilder machen.
Progress-Bilder. Ja, Hintergrund von dem Ganzen war, ich bin nicht von ausgegangen, dass ich den tatsächlich noch mal in irgendeiner Form haben möchte, im Sinne von, also die Teile wollte ich schon behalten, aber im Sinne von, dass ich den nochmal ausstellen möchte. Das war auch so bei einem meiner Star Wars Tees und ich habe Platz gebraucht und musste mein Lego-Zeug irgendwie wegräumen, und das war auch noch zu einer Zeit mit 21, da habe ich Lego noch nicht so als Dekorationselement für mich entdeckt gehabt. Und jetzt bin ich gerade in mühseliger Kleinstarbeit damit beschäftigt, aus diesem Lego-Haufen. Und dafür feiere ich Lego, den Hersteller, echt hart. Die haben, egal wie alt die Modelle sind, die haben es tatsächlich geschafft, alle PDFs hochzuladen. Und das heißt, ich friemel da jetzt mit dieser Anleitung meinen Lego-Sandcrawler da wieder zusammen. Also, sagen wir es mal so, hätte ich diese Lego-Teile separat, alle auf einem Haufen, bräuchte ich, wenn es hochkommt, 3 Stunden das Ding zusammenzubauen. Ich sitze jetzt schon seit 5 Tagen dran. So. Also, ja, weil ich halt jedes Mal diesen Haufen, diesen Mega-Haufen an Lego durchwühlen muss.
Auch das ist kein Lego-Placement, wieder verschenkte Chance Lego. Schade. Naja.
Ja, das ist für diejenigen, die interessiert sind und wissen wollen, welches Sandcrawler es ist, es gibt den. Den 10-14-4, das ist meiner. Und dann gibt es einen anderen, das ist der coole, sag ich mal, der nochmal größer ist. Das ist der 75-059. Und ich habe auch vor, dass wenn ich meinen einmal aufgebaut habe, werde ich den aber auch ja, so mock-mäßig weiterentwickeln und mein Ziel ist es dann quasi erstmal mit der Inspiration von dem größeren, dann meinen bestehenden erstmal zu verbessern in die Richtung und dann würde ich aber tatsächlich, wenn ich das mal geschafft habe, nochmal weiter ausufern. Das wird so ein schönes Begleitprojekt, Bauprojekt so nebenbei.
Jetzt sind wir von Lo-Fi zu Lego und jetzt können wir direkt zu einem anderen L kommen, nämlich zu Luke.
Und Lea.
Und Lea. Sehr gut. Ein sehr guter Übergang.
Das hat mich aber sehr aus meinem Eisbrecher sehr stark rausgecuttet.
Hä? Hä? Du kamst mit Lo-Fi-Musik und bist jetzt bei Lego. Also, wer hat hier. Du hast dich selber rausgecuttet.
Nee, muss mal gucken. Lo-Fi, Lego, Luke, Lea.
Ach so, ja. Ja, red gerne noch über Lo-Fi. Das ist für mich okay. Dann können wir später reinschauen.
Nein, ich wollte sagen, das war jemand, das, wobei ich mit am meisten Lo-Fi höre und wollte aber mal wissen, ob du es in deinem Alltag hörst.
Ja, also nicht so stark, aber schon hin und wieder mal, ja doch, doch, doch.
Ja, es ist halt so, ist mir so ein schönes Nebenbei-Theme.
Das stimmt. Ist ja auch Teil der Popkultur geworden im Internet, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das Lo-Fi-Girl, glaube ich, ne, heißt es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist ja das Mädchen, was am Tisch sitzt und quasi lernt oder so mit der Musik. Und da gab es ja dann verschiedenste Iterationen, auch mit Ahsoka, die da sitzt, zum Beispiel für Star Wars. Und es gibt tatsächlich von Arte, könnt ihr euch mal angucken, auf YouTube gibt es einen Beitrag über dieses Lo-Fi-Girl, wie es heißt. Ich meine, es heißt so. Und da wird die Geschichte so ein bisschen erzählt, auch vom Künstler dahinter und ja, ist Teil der Popkultur.
Und auch warum das für viele so angenehm ist, also, geht auch viel auf dieses Unperfekte auch ein, also was ja sehr ikonisch ist für diese Soundtracks.
Kommen wir jetzt zu Luke und Leia?
Ja, kommen wir jetzt zu Luke und Leia.
Ja, wir müssen auch mal Strecke machen. So.
Wir verlabern uns zu oft.
Ja, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, auch okay. Ich meine, wir sind ja, ne, wir tun unser Bestes, so alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, Luke ist angekommen im Tempel von Jabba, ne, hatten wir ja schon gesagt, ne, wird da mit Bib Fortuna konfrontiert und der Luke manipuliert ihn natürlich und ja, Jabba wird dann erstmal geweckt, merkt auch sofort, ne, dass Luke ihn manipuliert hat. Also Jabba merkt, dass Bib Fortuna von Luke manipuliert wurde mit der Macht.
Ja, aber ich wollte noch kurz das vorher sagen. Es ist eine kleine Szene, vielleicht bedeutet die auch nichts, aber die Kamera schwenkt auch nochmal auf Leia und Leia hat so einen, ich weiß nicht, schüchternen Blick oder so einen, so nach dem Motto, es ist nicht alles ganz so nach Plan gelaufen, wie Luke in seinem 6D-Schach vorhergesehen hat.
Ja, ich habe sie auch nochmal nebenbei laufen, ich gucke gerade. Ja, stimmt schon, sie wird dann natürlich auch wach, ne, also
ja.
Der ganze Raum wird da ja irgendwie dann so wach. Ich muss jetzt gerade auch nochmal schauen. Ja.
Und sie weicht so ein bisschen Luke aus. Also kann natürlich auch sein, dass die Uhr unangenehm und peinlich ist, wie sie dort sitzt.
Klar.
Das, ist so, das will ich gar nicht, dass es auch daran liegen kann. Das steht für mich auch aus der Frage. So ein bisschen Überinterpretation. Es kann auch einfach wirklich sein, dass vielleicht, wie wir auch gleich sehen werden, vielleicht auch nicht alles so 6D-Schachmäßig verläuft, wie sich Luke das.
Ja, ich würde trotzdem doch sagen, weil also 6D-Schach heißt für mich jetzt nicht, dass man jetzt alles durchorchestriert hat, sondern eher, dass man für jeden, für jede Sache, die nicht funktioniert, einen Fallstrick hat. Und das hat Luke definitiv.
Das auf jeden Fall. Das definitiv, aber ich habe so das Gefühl, so, es läuft nicht alles ganz so nach Plan. Also Luke geht, also für mich macht es so einen Eindruck, der Plan war, dass Luke in eine andere Situation reinkommt.
Könnte durchaus sein, ne? Könnte durchaus sein. Aber du hast recht, auch was Leia angeht. Also man sieht schon, dass sie ihn auch gar nicht anguckt tatsächlich. Ne? Also sie guckt immer eigentlich auf den Boden im ersten Moment. Die guckt ihn erst später dann wirklich an. Und kann sein, dass es auch eine Art von Charme ist natürlich. Ne? So, da ist halt, wie sie da halt da ja drapiert liegt, wenn man so möchte. Und Luke denkt sich wahrscheinlich auch, what the fuck, was ist hier passiert in der Zeit, wo ich nicht da war? Das kann durchaus sein, ne? Aber ich glaube schon, dass er da, er hat das auf jeden Fall alles mit einberechnet, dass wenn Sachen schief gehen, ich finde, das merkt man jetzt gleich auch im Laufe, wenn wir darüber sprechen, merkt man das, finde ich auch. Also was mich dann wieder zu dem Punkt bringt, dass er auf jeden Fall 6D-Schach spielt.
Aber interessant ist auch, Jabba hat mit Luke gerechnet. Er hat direkt gesagt, ich hatte befohlen, ihn nicht reinzulassen. Das erklärt aber auch vielleicht, warum Luke die gamorreanischen Wachen töten musste. Oder zumindest außer Gefecht setzen musste, zum gewissen Grad.
Ja gut, ich meine, sie haben ihm ja in erster Linie erstmal nur den Weg versperrt. Ne? Also sie haben ihn ja nicht angegriffen oder so. Sie haben ja wirklich ihre Klingen gekreuzt vor ihm. Und ja, lass mal dahingestellt sein, ob das jetzt nötig war oder nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich finde, da siehst du halt wieder, ich komme immer wieder mit diesem Wort, dieser egale Typ Jabba. Ich glaube, er sieht einfach Luke ja auch gar nicht als Bedrohung.
Nee, im Gegenteil, der ist eher geschockt, dass Bib Fortuna darauf einfällt. Du siehst so richtig ja. So, da geht so ein Schock durch. Du Idiot, ja. Sag mal, fällt dir das nicht auf? Bin ich so, wo du merkst, so, bin ich der Einzige, der hier klar sehen kann, dass ihr hier gerade alle verarscht werdet?
Und ich habe das erst relativ spät verstanden, als ich erst älter war, als Kind nicht, aber dass er ja auch, also jede Gedankentrick ja eigentlich auf Englisch sagt, ne, Jabba. Also er spricht ja eigentlich eine andere Sprache, eine Hothesisch, und er sagt dann aber Jedi Mind Trick, ne, also es gibt schon Begriffe, die im Hothesischen dann trotzdem dann auch in der Originalsprache, also im Englischen dann einfach übernommen werden. Und wir sehen aber jetzt hier einen Luke, der gar nicht mehr so entspannt wirkt, wie jetzt noch in seinem Hologramm irgendwie, sondern der ist halt relativ offensiv, ne? Also der sagt dann so jetzt, du gibst mir jetzt Solo und den Wookie und die bringst du mir jetzt und dann hau ich wieder ab, so nach dem Motto. Und ja, Luke ist auch unbewaffnet, muss man sagen. Das habe ich mir ein paar Mal angeguckt, die Szene, was später auch Sinn machen wird, aber er kommt wirklich unbewaffnet. Also er hat eigentlich da wieder die Lektion von Yoda wieder verinnerlicht, ne, dass er hier in dem Moment jetzt keine Waffe braucht, weil das wird ihm nichts bringen. Er kann jetzt mit dem Lichtschwert rumfuchteln, er tötet Jabba vielleicht, aber er wird halt safe von irgendwem anders da getötet in dem Raum.
Ja, klar. Ne?
Also deswegen, das hat er jetzt gelernt und ja, Jabba stellt natürlich auf stur, den interessiert das halt einfach nicht, was Luke da gerade sagt. Ne? Also der hat gar keine Angst vor dem.
Ja, ich finde es total interessant, also dieses so, wir haben gerade gesehen, wozu Luke fähig ist und wir bekommen gerade die beiden Informationen, Jabba kennt sich mit Jedi aus, offensichtlich. Zweitens, Jabba ist immun dagegen.
Ja, also er ist ja seinem Vater auch begegnet, ne? Also das wissen wir natürlich nicht zu der Zeit, aber Jabba kennt natürlich Anakin und weiß natürlich auch, was das für ein, ich sag mal, mächtiger Jedi eigentlich ist, ne? Also, aber er scheinbar interessiert ihn das nicht. Also es gab ja auch die Szene mal in Clone Wars, wo Jabba ja auch zu den Jedis kommt, die ja eigentlich auf diplomatischer Mission unterwegs sind, weil da ging es um Hyperraumrouten und sowas, die dann von den Hutten kontrolliert werden, die Republik gerne nutzen würde für den Krieg. Da sagten die auch, ne, so nach dem Motto, seid ihr jetzt hierher gekommen, um mich zu töten, halt irgendwie so. Aber auch das war ihm egal. Also er ist nie in irgendeiner Ausnahmesituation emotional, Jabba, ne? Ja. Also deswegen ist schon verwunderlich auf jeden Fall.
Ja, hält sich auf jeden Fall sehr, sehr stetig im Sattel. Ich meine, wenn man auch überlegt, wie lange er schon diese Position auch innehaben muss. Also wir wissen ja, dass er schon zu den Klonkriegen die Position auf jeden Fall innehatte. Also Jabba hat so einiges schon erlebt und auch überlebt.
Ja, alles Mögliche, ne? Mordanschläge etc. Ne? Also der ist krisenerprobt, kann man so sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also krisenerprobt, das trifft's gut, ja.
Ja, und Luke geht ja auf ihn auch gar nicht mehr so ein. Also er schmiert ihm auch keinen Honig ums Maul, irgendwie wie beim Hologramm noch, ne, großer erhabener Jabba und bitte Audienz und hast du nicht gesehen, gib mir doch bitte mal den Solo zurück und so. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt einen Luke, der jetzt sagt so, es sei wie es ist, ich nehme jetzt alle mit und wenn du mich aufhalten willst, dann wird das halt dein Untergang sein.
Also er geht direkt in eine Drohung über. Also ich frage mich auch, also ist das, also natürlich jemanden so zu drohen, kann ja auch sein, um ihn aus der Reserve herauszulocken. Also das will jetzt hier nicht Luke als komplett miserablen Rhetoriker darstellen. Also er verfolgt ja definitiv einen Plan, den er dort hat. Vielleicht ist er aber auch einfach noch nicht so redegewandt, wie er es auch vielleicht gerne wäre.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube halt, wie gesagt, dieses 6D-Schach, ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo er merkt, er kommt gerade vielleicht nicht weiter. Also wie er sich das würde dazu, also das würde jetzt, müssen wir dazu sagen, Headcanon, aber das ist jetzt das, was jetzt auch so ein bisschen passen würde zu dem, was du gesagt hast, dass halt nicht alles jetzt so nach Plan gelaufen ist, er trotzdem einen Plan hat, aber jetzt gerade so ein bisschen sich denkt, okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Sackgasse, ich habe mich da in irgendwas reinmalen, oder wir sind jetzt in einer Situation, die jetzt sehr verhärtet ist, und er wirkt dann, das habe ich mir halt nochmal explizit aufgeschrieben, er wirkt sehr arrogant, finde ich, also auch der Ton, den er Jabba gegenüber hat, sehr arrogant und überheblich und droht ihm, ne, und das ist so ein bisschen, er sagt ja auch, unterschätzt niemals meine Kräfte, Jabba. Und das hat mir diese Parallelen zu Anakin gegeben, ne, so als er zu Obi-Wan sagt, so, ihr unterschätzt meine Macht, und am Ende ist Anakin der, der unterlegen ist, und wir sehen auch gleich, was dass Luke das auch nicht viel gebracht hat, ne, also ich sehe da schon wieder diese Parallelen zu Anakin einfach.
Wir werden auch später sehen, es ist nicht die Macht von Luke, die letzten Endes den Tag oder Jabbas Untergang bedeuten wird. Kann man vermutlich drehen und wenden, wie man möchte, aber ich würde sagen, es ist zumindest nicht ganz so eindeutig, wie Luke es jetzt hier darstellt.
Was meinst du mit darstellt?
Luke sagt ja hier ganz klar, er ist unglaublich mächtig geworden, hütet sich davor. Ja, ja. Und ich meine, wir werden ja später in Szenen sehen, es ist jetzt nicht so, als ob Luke jetzt zu Jabba höchstpersönlich hingeht und mit ihm Macht-Ping-Pong spielt oder sowas.
Ja, stimmt schon. Also es ist schon, ja, Luke ist sehr mächtig geworden, aber das ist halt im Verhältnis zu, was er halt später sein wird und sein kann oder könnte, ist halt was ganz anderes. Er hat quasi gerade gelernt, sich die Schuhe zuzubinden und denkt, er könnte jetzt aber schon auf große Wanderschaft gehen. So würde ich das sehen. Ne? Also er hat sich gesteigert, aber da fehlt halt noch
und wo ein bisschen. Ich seinen Plan gerade zumindest, also ich sage nichts gegen 6D-Schach, also werden wir auch in R2-D2 noch genauer sehen, dass da durchaus eine Menge, also er hat eine Menge Vertrauen in seine jetzigen Fähigkeiten gewonnen, die schon wieder an Arroganz grenzen. Man muss ihm aber lassen, er hat damit kalkuliert, was mache ich, wenn meine Pläne nicht mit hinhauen. Das vorweg.
Genau, das meinte ich mit 6D-Schach, genau, ja.
Aber man muss auch dazu sagen, du merkst, es läuft nicht ganz so rund, weil er plötzlich sehr wieder von seinem Podest runtergeholt, dass er eben halt nicht alles mit der Macht so lösen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Also
das ist schön, dass du das jetzt gerade so eine tolle Überleitung dazu bringst. Er kann nicht alles mit der Macht lösen und C-3PO will ihn jetzt warnen gerade, ne? Also yeah. Um was es dann gleich geht. Also C-3PO setzt an und Luke zieht einfach die Waffe mit der Macht und will Jabba killen. Also
ja.
Wie schnell kann sowas eskalieren, so eine Situation, die vorher noch relativ entspannt war? Also was denkt sich Luke dabei?
Wo ich mir auch denke, so da hat Luke seinen Cool verloren. Ja, er voll. Hat gemerkt, er verliert die Kontrolle. Das war so, als plötzlich Jabba Bip so, du Idiot, du Tor. Ja. Sag mal, Bibi, so, wo du richtig gemerkt hast, so Jabba ist irritiert, was für ein Grenztyp, hohl seine Belegschaft ist.
Wie blöd kann man eigentlich sein?
Genau, so, das sind auf jeden Fall noch Mitarbeitergesprächsfolgen. Aber da merkst du, okay, Luke merkt, das klappt so nicht. Okay, also drohe ich jetzt Jabba. Okay, dann muss ich jetzt wohl Jabba nochmal mehr meine Drohung untermauern und macht eine Überreaktion. Ich meine jetzt mal unabhängig davon, dass sich gerade der Rancor-Pit unter ihm öffnet. Wir haben einen Boba Fett mit im Raum, also als einen bekannten Kopfgeldjäger. Wir wissen aber, dass da noch mehr als nur Boba Fett als Kopfgeldjäger da sind, die alle finanziell Jabba the Hutt treu ergeben sind.
Ja.
Um es mal so auszudrücken, als seine direkten und indirekten Leibwächter, ist eine sehr, sehr impulshafte Reaktion, die wir hier sehen, die auch wieder zu einem Anakin aus den Klonkriegen gepasst hätte.
Ja, voll. Also Luke zieht diese Waffe halt mit der Macht und ich glaube halt wirklich, dass er Jabba töten wollte, weil, also wir sehen dann, wie eine Wache dann dazu kommt, Lukes Hand noch festhält im letzten Moment.
Ja.
Wie du schon gerade sagst, diese Luke sich öffnet quasi, weil Jabba dann halt direkt schaltet.
Also sehr reflexartig, dann, also auch sehr schnell für seine
Figur. Ja, für seine körperlichen Figur, genau. Sehr, sehr schnell. Diese Luke geht auf, wo auch schon die Tänzerin runtergefallen ist. Und dann löst sich ja auch ein Schuss, der dann an die Decke geht. Also es kann durchaus sein, dass Luke gerade Jabba umbringen wollte. Was ich auch sehr krass finde, also wenn das jetzt ein Han Solo gewesen wäre, okay. Wenn es eine Leia gewesen wäre oder ein Lando Calrissian oder so, auch okay. Aber da ist ein Luke, der ist ein Jedi, ja, der hat offensichtlich noch immer nicht verstanden, was ein Jedi macht und nicht macht. Und der will einfach gerade jemanden mit einem Blaster töten. Also er hat sein Lichtschwert nicht dabei und will gerade jemanden einfach mit einem Blaster killen.
Also er widerspricht auch seinen eigenen Handlung, also er ist sehr inkonsistent wieder in zu dem, was er tut. Also wir merken, da kommt dann doch auch wieder raus, er ist eben halt nicht, noch nicht der Jedi-Ritter, der er gerne wäre. Oder der Jedi-Meister. Und um da auch nochmal kurz was mit reinzuhaken, wir sehen auch an der Reaktion von Jabba the Hutt, dass auch das ihn überrascht hat, dass das jetzt alles so dermaßen in die Richtung, also du siehst, da ist eine Menge Aufregung und Schock da, also da hat jetzt keiner damit gerechnet, dass das gerade so schnell dahin eskaliert.
Ja, stimmt schon. Also was mir eingefallen ist noch zu der Thematik, warum Luke vielleicht so reagiert hat, ist vielleicht jetzt Headcanon, also nicht nur vielleicht, es ist Headcanon, aber es könnte auch, vielleicht ist es auch schon zu Meta, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, Luke ist ja auch auf Tatooine groß geworden und Luke hat ja durchaus, auch wenn er eine relativ behütete und einfache Kindheit hatte da auf Tatooine, hat er ja sicherlich trotzdem mitbekommen, was da so abläuft auf Tatooine und wer dafür verantwortlich ist, ne? Also dass da so ein Jabba ist und dass Luke ist ja auch jemand, der, ich sag mal, bevor er die Jedi so wirklich kennengelernt hat und alles Mögliche, wollte er ja auch eigentlich immer die, ich weiß nicht, irgendwie rächen und umbringen und so. Und ich finde, das passt so ein bisschen wieder in dieses Muster rein halt so ein bisschen. Er hat jetzt so gerade komplett die Kontrolle verloren und er hat halt auch wirklich wahrscheinlich Wut irgendwie auf Jabba, weil er halt auch weiß, was dieser Typ da macht eigentlich auf Tatooine seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht sogar. Und ich finde, man sieht das halt auch später nochmal ganz genau. Also ich habe echt so ein Gefühl, dass wirklich es auch darauf ausgelegt war, dass man wirklich einfach da die Mission nicht nur Hahn zu retten, sondern auch gleichzeitig einfach Jabba noch zu töten. So wirkt das auf mich.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch sogar irgendwo seine Geheimmission für sich selbst war, ihn da mitzunehmen.
Genau, ja, und Jabba macht ja dann die Luke auf und dann hat leider so eine grammarianische Wache hat einen ganz schlechten Tag, würde ich sagen, und fällt halt einfach mit runter, ne? Und dann sehen wir,
ja,
wie die beiden
die stolpert sehr blöd.
Ja, die stolpert sehr blöd. Das ist quasi die quasi eigentlich Jabba das Leben gerettet hat, könnte man so sagen, ne? Weil der Luke aufgehalten hat so ein bisschen. Dann landen beide da in dieser Grube und dann sehen wir auch, dass Lando sich Leia offenbart, ne? Also so ein bisschen. Also sie haben Blickkontakt, ne? Also deswegen kam ich auch so auf diesen, hatte ich auch diesen Gedanken dieses 6D-Schachs halt einfach, weil
das
es greift
schon
so ein bisschen
in der Folge,
ineinander. Genau.
Als sie gefangen genommen wird, ist er ja auch nochmal bei ihr. Das
stimmt. Genau. Und dann hören wir zum allerersten Mal, das übersetzt dann C3PO, der moderiert das gerade so ein bisschen dann da unten, den Bereich, was er da unten sieht. Beziehungsweise übersetzt Jabba oder ich weiß gar nicht, irgendwen übersetzt er auf jeden Fall. Und ich glaube, dann fällt das erste Mal der Name Rancor.
Ja, unglaublich beeindruckend. Also vor allem auch für die damalige Zeit, also dieses Vieh. Ein bisschen vorgespult, aber letztendlich die gamorreanische Wache, die ist dann erstmal direkt das Kanonenfutter und wird direkt verspeist. Und aber von diesen ganzen mächtigen Fähigkeiten, die Luke eingesetzt hat, sehen wir gerade gar keine.
Nee, aber wir können ja noch mal kurz erklären, was ein Rancor überhaupt ist für die Leute, die gar nicht so eine Vorstellung davon haben, was das ist.
Ihr habt alle schon mal Herr der Ringe gesehen.
Habe ich auch
im Kopf gehabt. Höhlentroll im Star Wars-Universum.
Ja, ich habe ohne Witz, ich habe genau dasselbe, ich hätte genau dasselbe gesagt tatsächlich. Witzig.
Oder Harry Potter, Höhlentroll im Star Wars-Universum. Vielleicht ein bisschen gedrungen damit mehr Buckel.
Ich wollte gerade sagen, wesentlich größer, ne? Also wesentlich größer. Ja, genau, so eine trollartige Figur mit einem riesigen Maul und riesigen Kräften, ja.
Aber weiß ich auch gerade sagen, da passt auch wieder dieses Dark Fantasy, das kommt hier auch wieder ganz stark raus, also das ist...
Meinst du so vom Stil her, vom Rancor?
Vom
oder?
Stil her, ja, also nicht nur der Rancor, auch so die ganze Szene, so der böse Troll, er haust ja auch in der Höhle dort, der Rancor.
Stimmt, ja, unter dem Tempel, das stimmt, ja, genau. Ja, und wie du sagtest, ne, also wir sehen jetzt gar nichts mehr hier gerade vom großen Jedi, der irgendwie irgendwelche Fähigkeiten gerade benutzen kann, sondern er muss sich jetzt eigentlich auf seine, ich sag mal, natürlichen und körperlichen Fähigkeiten irgendwie fokussieren und ist wieder in so einer Stresssituation und ist aber trotzdem in dieser Stresssituation, was wir ja auch so ein bisschen auf Hoth gesehen haben im vorherigen Film gegen den Vampa, also schon ein bisschen orientierter, ne? Also er ist in dieser Stresssituation und kann damit aber doch ein bisschen besser umgehen. Also er wirkt nicht ganz mehr so dilettantisch oder, ja.
Das ja, aber ich finde, wir sehen hier auch wieder eins, das hat er sich auch im Kampf gegen Vader gezeigt. Kaum gerät Luke unter Stress, ist er offensichtlich nicht mehr dazu in der Lage, die Macht einzusetzen. Also tut sich wirklich schwer damit. Also um euch mal zu beschreiben, so, was macht er? Also man könnte jetzt irgendwie meinen, er hebt mit der Macht einen Felsen auf und schleudert die dem Renko an den Kopf oder versucht ihn wegzudrücken oder ein bisschen mal weiter in die Zukunft gegriffen. Das, was wir auch sehen, wie Grogu auch teilweise mit anderen Lebewesen interagiert, dieses, was auch ein Jedi kann, ein Tier beruhigen, wie auch immer. Also gäbe viele Optionen, die Macht Luke an die Hand gebe, aber was macht er? Schnappt sich den größten Knochen, den er finden kann, schlägt damit auf den Renko ein, stopft ihn in den Maul, kriecht irgendwo in so eine Felsnische rein und haut
Ja.
dann wirklich original mit einem Felsbrocken auf die Zehenspitzen von dem Renko ein, bis der vor
Ja.
Schmerzen mal kurz abgelenkt ist, um an ihn vorbeizurennen. Also wir sehen hier, also das ist jetzt kein Jedi-Ritter, sondern das ist Luke, der Farmer, also Luke, der Farmer, der Kampferfahrung gesammelt hat, keine Frage, aber es ist nicht Luke, der Jedi-Ritter, der sich hier gerade gegen den Rancor wehrt.
Ja, wir haben quasi Jedi-Ritter mit Lichtschwert und Jedi-Ritter vor dem Lichtschwert einfach ein fetter Knochen,
Ja.
mit dem er dann sich ein bisschen wehrt auch. Ne? Also der Rancor nimmt ihn ja auch hoch direkt, ne? Also nimmt ihn quasi in so ein, greift ihn ja praktisch und hat dann, Luke kommt dann aber auf die smarte Idee, dann ich wollte schon Lichtschwert sagen, diesen Lichtschwertknochen,
Ja.
dem Rancor ins Maul zu stopfen, quasi, und dem so eine Art Kiefersperre zu verpassen, was ja eigentlich ziemlich smart ist, weil der Rancor möchte ihn ja gerade snacken und hat ihn ja quasi gerade schon, so wie wir irgendwie, weiß ich nicht, im Kino so eine Popcorn-Hand nehmen, ne, so aus dem Bucket, will er sich
Jo.
so, genau, will er sich gerade Luke snacken, und das ist eigentlich ein ziemlich smart, also er reagiert schon in dieser Stresssituation doch smart, also er ist da schon ergebnisorientiert, könnte man so sagen.
Nee, das auf jeden Fall, aber du merkst, ihm fehlt die Gelassenheit, also sagen wir mal, die Gelassenheit, die du brauchst, um auf die Macht zuzugreifen. Und das ist was, wenn das stimmen würde, also er hat, also ich betone das jetzt halt nur so stark, weil er kam da als der große Jedi-Ritter
Ja.
in diesen Palast rein. Plustert sich dann auch nochmal, also muss man ja wirklich so sagen, er plustert sich ja auch nochmal vor Jabba auf und droht ihm, ich bin unglaublich mächtig geworden, und Jabba so.
Hier, guck mal, ein Loch für dich.
So, ja, erklär das mal meinen Höhlentroll, den ich da habe hier, dass du
Ja.
mächtig geworden bist. Und ja, Luke mit Raffinesse besiegt, Raffinesse und Glück, lass es mich mal so beschreiben, besiegt Luke auch den Rancor, aber es war jetzt nicht seine mächtigen Fähigkeiten.
Nee, das stimmt, ja. Also es sind nicht seine Jedi-Fähigkeiten, sondern es ist dann tatsächlich seine, man könnte es auch vielleicht Bauernschleue einfach nennen. Ich habe es hier
Ja.
aufgeschrieben mit, er ist taktisch und analysiert den Raum. Das klingt auf jeden Fall jetzt so, nachdem wir jetzt so darüber ein bisschen hergezogen sind, so nicht mehr so, aber es ist schon so. Also er wird da fast gesnackt, dann fällt er runter, dann geht er
Er
in diese,
beobachtet, also.
genau. Geht in diese Felsspalte, wie du schon sagtest, haut dem dann, wo der Rancor ihn dann da raus popeln will, da aus dieser Spalte, dann irgendwie mit den Steinen auf die Hände oder auf den Fuß, und dann rennt er weg, der Rancor ist noch beschäftigt, und dann analysiert er den Raum und sieht halt die Tür. Das ist dann auch wieder gleichzeitig naiv, ne? Er sieht diese Tür und denkt, er kommt da halt wirklich einfach aus dieser Tür raus, ne? So eine ganz normale Tür, und ja, merkt halt, dass ja, er da gar nicht rauskommt. Da ist nämlich so ein Gitter vor, und da steht dann schon irgendwie die
Und
Meute.
erkennt da zum Glück noch rechtzeitig diesen Schalter, der dieses Haupttor von dem Rancor runterlässt.
Genau. Und nimmt dann halt einen Stein und wirft ihn tatsächlich. Ne? Also er hat ganz gute Wurfskills, als wäre er ein Hobbit aus dem Auenland. Finde ich aber spannend. Also er hätte es auch mit der Macht wahrscheinlich irgendwie machen können, aber das funktioniert nicht. Ne? Entweder blockiert es oder er will sie nicht nutzen. Eins von beiden.
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass er einfach mit dem, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie eine Ahsoka, die hätte in der, also das ist jetzt eine Menge hätte, aber wenn wir
Ja,
uns
ja.
mal angucken, wie die Clone Wars Serie lief, ist das, behaupte ich mal, nicht aus der Luft gegriffen. Also die hätten alle die Macht verwendet, um diesen Stein, anstatt ihn zu heben, hätten sie einfach vom Boden herab direkt dahin gesteuert, um die Garantie zu haben, auch zu treffen. Und das war ja nichts, was wir dort sehen können. Und ich frage mich halt auch, weil Luke stand ja auf dieser Klappe, wusste er nicht, dass, also die haben ein Jahr Vorbereitung gehabt. So, also ein paar Sachen sind ihnen so ein bisschen durch die Lappen gegangen.
Ja, also das war definitiv nicht der Plan, auf jeden Fall da unten zu landen. Aber das ist halt eben.
Also genau, weil das Anti-Renko-Spray hat er ja jetzt nicht dabei gehabt für den Fall der Fälle. Also
so ein Wildtier-Spray einfach, ja.
Ja, oder so wie so eine Bärenklappe, die du so hoch und runter, diese Schellen da.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, glaube ich, in dem Moment, wie er sich das gedacht hat. Er dachte wahrscheinlich, er spaziert da rein, kann irgendwie einen auf großen Macker machen und sagen, hey, ich bin hier mächtiger Jedi, du gibst mir die jetzt. Dann hätte Jabba irgendwie gezittert und gesagt, ja, bitte, mächtiger Skywalker, lass uns in Ruhe und so, ne? Und dann wäre das cool gewesen. Ich glaube, das war so sein Plan so ein bisschen, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil dafür ist Jabba zu abgefuckt einfach, ne? Er drückt einfach das Knöpfchen und dann geht's runter zum Rancor.
Ich finde es halt so witzig, weil wir ja Anakin und Vader kennen aus zig Quellen und Serien und Filmen mittlerweile, ja. Und Anakin, aka Vader, wäre genauso vorgegangen, aber mit einem anderen Ergebnis. Und das finde ich halt das Interessante, weil ja, auch ein Anakin Skywalker war arrogant. Aber to be fair, da stand auch was dahinter bei ihm. So, also es war jetzt nicht so.
Ja, das stimmt schon.
Also das muss man halt leider auch dazu sagen, bei einem Anakin, bei aller Arroganz, die er innehatte. Also Punkt 1, Anakin wäre eh mit dem Laserschwert da reinmarschiert. Das ist vielleicht das Erste.
Der hätte Mustafa 2.0 gemacht da. Das ist, ja, nee, das stimmt schon. Also wäre sicherlich anders aus der Situation rausgegangen. Und da sieht man halt auch diese Unterschiede der, ich sag mal, des Trainings, ne? Also diese Level, das war komplett anders, also dass Anakin von klein auf, also von 11 Jahren aus, ne, eine Ausbildung hatte im Gegensatz zu Luke, ne? Das merkt man da
ja,
schon. Das
deswegen, also ich will jetzt auf das hier nicht so viel herumreiten. Ich finde es nur interessant, weil ja offensichtlich auch so ein paar wesentliche Informationen gefehlt haben bei der Planvorbereitung. Aber es ist trotzdem sehr interessant, wie sich die Situation da auflöst, also dass wir hier halt einfach diesen Kontrast haben zwischen, in der einen Sekunde sehen wir den erwachsenen Jedi-Ritter Luke und das, woraus er auch sich Stück für Stück hin entwickelt, aber dann sehen wir halt, okay, da ist aber auch noch eine Menge Unsicherheit da.
Aber das sind halt immer wieder so Sachen, die halt bei ihm dann auch, immer wieder auftauchen. Ne?
Ja, Zweifeln, Selbstzweifel auch, weil das wird ja auch später bei der neueren Trilogie auch gesagt, ja, da wird Luke plötzlich als zweifelnd dargestellt, dabei war er doch immer so selbstsicher. Naja, wir sind jetzt bei Episode 6 der klassischen Trilogie angekommen. Mir ist es nur so wichtig zu sagen, dass oder immer wieder aufzuzeigen, dass Luke da auch so auch mit seinen Selbstzweifeln zu kämpfen hat, was menschlich ist. Also das heißt, also das macht ihn jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen an der Stelle, darum geht es mir. Aber weil halt immer wieder auch gerade in der neueren Trilogie ja gesagt wird, dass das ja so untypisch ist, wie Luke sich da verhält. Und wir haben jetzt ja in den ganzen Episoden, und wir sind jetzt bei Episode 6 der klassischen Trilogie angekommen, das ist ja quasi in dieser Episode ist es ja das letzte Mal, dass wir was von Luke sehen, bis dann der Mandalorianer kommt und der kam halt. Die Serie kam halt nach der Trilogie. Und wo es ja immer hieß, ja, er sei selbstsicher und sich in sich gefestigt und so hoffnungsvoll. Ja, das stimmt, aber nicht immer. Also, er ist da sehr.
Es ist ein sehr fragiler Frieden quasi
genau.
In ihm.
Also, wir erleben einen Luke, der hoffnungsvoll ist, der voller Selbstvertrauen ist. Wir erleben einen Luke, der sich den Herausforderungen stellt und für seine Freunde da ist. Ja. Aber wir erleben auch immer wieder einen Luke, und das hat sich hier ganz klar gezeigt, diese beiden Seiten, der auch einen sehr starken inneren Kampf in sich trägt und auch einfach am Ende des Tages auch nicht diese Ausbildung, diese Gelassenheit hatte, oder diese Ausbildung zu dieser Gelassenheit hatte, mit solchen Stresssituationen gezielt umzugehen. Also man darf halt auch nicht vergessen, Han Solo ist in Stresssituationen groß geworden. Der musste irgendwann damit lernen, klarzukommen. Das sehen wir auch in dem Film ganz gut, weil hätte er das nicht geschafft, dann wäre er nicht mehr am Leben vermutlich, wenn es ihm nicht gelingen würde, den kühlen Kopf in den richtigen Momenten zu bewahren. Also war jetzt eher auch das Beispiel, er wart aus Carbonit aus und Co. Und anstatt Jabba zu drohen, nutzt er jedes diplomatische Mittel, was ihm ja einfällt, um Han zu gefallen und sagt nicht von wegen, hier, sonst was, sondern ey, bitte, 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 also ist sich seiner Situation auch sehr bewusst und akzeptiert.
Und Luke macht das Gegenteil.
Genau, oder auch um die Leia als Kontrast zu nehmen. Die ist halt auch unter anderen Umständen groß geworden, ist halt auch politisch groß geworden. Ich meine, sie war Senatorin. Und Luke ist halt als Farmer groß geworden, der sich nie mit größeren Problemen, so wie wir es kennen, auseinandersetzen musste, außer dass er ab und zu mal sich vor den Sandräubern verstecken musste. Und fairerweise, da war vermutlich die gängigste Praxis, Gewalt, um die zu verschrecken in irgendeiner Form. Oder selber wegrennen.
Ja, genau, wegrennen, ne? Ja, es sind, glaube ich, wie Anakin das nennt, aggressive Verhandlungen auf jeden Fall da auf Tatooine gerade. Also das ist, glaube ich, das können die Skywalkers, glaube ich, ganz, ganz gut. Und ich finde es, deswegen finde ich halt auch diese Kritik an den Sequels, an den neuen Filmen halt überhaupt nicht so gerechtfertigt, weil ich finde, sie führen eigentlich das, also es ist ja nicht so, dass wir Luke sehen in Episode 4, der Fehler hat, der noch nicht emanzipiert genug ist, der noch nicht über sich hinauswächst und so. Und dann sehen wir einen Luke, der einfach ein Role Model ist, ein Vorbild ist oder ich sag mal, der perfekte Jedi oder sonst irgendwas, sondern wir sehen ja immer wieder, egal an welchem Punkt der angelangt ist in der Originaltrilogie, wir sehen immer wieder diese Zweifel in ihm. Und das ist etwas, was Yoda in ihm schon relativ früh entdeckt hat und das hat er halt nie ablegen können. Und das führt sich halt einfach über sein ganzes Leben hinweg und warum er dann vielleicht auch scheitert am Ende des Tages. Und ich finde das nur konsequent und ich finde es auch vollkommen, ich finde es halt auch, es ist halt auch eine gewisse Form von Gesellschaftskritik in meinen Augen in den Sequels, halt, dass man halt einfach bricht mit diesem, das ist halt, finde ich, ein total toxisches Menschenbild, vielleicht auch Männerbild, aber auch Menschenbild zu sagen, so du musst immer stark sein, ne, ein echter Junge weint nicht so nach dem Motto, ne? Du musst, du bist der Größte, du musst stark sein, keine Schwächen zeigen. Und das bricht halt komplett mit diesem gesellschaftlichen Bild eigentlich, dass man einfach auch, selbst wenn man ein krasser Typ ist wie Luke oder ein Skywalker oder dieses Erbe weiterführt, dass man trotzdem am Ende auch ein Mensch ist einfach und Fehler hat oder vielleicht eben auch einfach Schwächen hat. Ne, und die einfach auch zeigt.
Du sprichst ja auch was an. Anakin war der Auserwählte, also wurde ihm ja auch immer gesagt, aber auch Luke tritt auch relativ unerwartet in sehr große Fußstapfen. Plötzlich wird er von einem der letzten Jedi ausgebildet und kriegt quasi original die Fackel in die Hand gedrückt, ob er möchte oder nicht. Ich meine, erinnern wir uns an Episode 4. Obi-Wan, a.k.a. Ben Kenobi, so, deine Tante und dein Onkel sind gestorben, es wird Zeit für deine Jedi-Ausbildung, viel Spaß, du bist der Letzte in der Reihenfolge, es hängt an dir, dass dieser Orden überlebt. Ach, übrigens, du bist auch der Sohn von Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader, das heißt, hier einmal die komplette Verantwortung dafür übertragen, was dein Vater eigentlich schlecht gemacht hat, eigentlich die ganze Zeit über. So. Also auch Verantwortung heißt ja auch, an der Stelle nicht nur das Unrecht von Vader zu korrigieren, sondern auch wirklich ihm die Verantwortung aufzudrücken, zu sagen, du musst dich um Vader kümmern. So, und das kriegt er von Yoda und von Obi-Wan gesagt.
Und übrigens, der ist auch noch dein Vater.
Er versucht ja schon sein Bestes offensichtlich, wie wir auch jetzt gerade am Anfang gesehen haben, da dieser Situation Herr zu werden, auch also quasi dieser Rolle gerecht zu werden. Und dann kann ich aber auch verstehen, woher diese Selbstzweifel kommen, wenn das halt nicht so aufgeht, wie er das dann aufgebaut hat. Also da bricht ja mehr nur für jedes Mal, wenn Luke versagt, versagt er ja nicht nur als derjenige, der seinen Freund rettet, sondern er versagt auch als der Jedi-Ritter, der Vader besiegen soll. Er versagt als der Jedi-Ritter, der den Orden am Leben halten soll. Also das muss man sich auch mal überlegen, wenn er da unten...
Er hat eine schwere Bürde, keine Frage.
Genau, also und ich glaube, das ist halt was, das kommt in der alten Trilogie nie wirklich raus, was auf Luke abgeladen wird.
Und ich finde, das sieht man halt aber auch bei Mandalorian jetzt, ne? Also wir sehen ja, was er da macht. Also er baut gerade einen neuen Tempel auf und alles. Also er sieht das schon als auch seine Pflicht an, das zu machen in der Form.
Ja.
Um nochmal... um wieder auf den Film zurückzukommen. Aber ich fand, das ist dann immer ganz wichtig, um Luke einfach zu beleuchten, weil ich meine, die Geschichte, auch wenn George Lucas sagt natürlich, dass das Anakins Geschichte ist, die Star Wars, die 6 Star Wars Filme, ich finde, das ist halt aber auch gleichzeitig Lukes Geschichte, also zumindest zur Hälfte. Deswegen finde ich es halt auch mal wichtig, dass man Luke auch, weil er die Hauptfigur offensichtlich ist in dem Film, in der Trilogie, halt einfach auch mal näher noch beleuchtet. Aber wir sehen jetzt, also wir haben jetzt gesehen, ne, also Luke hat diesen Rancor jetzt besiegt, quasi nicht mit der Macht, sondern mit purer Kraft, quasi mit Gewalt.
Und es kommt eine sehr emotionale Szene.
Ja. Das, genau, wollte ich hinaus. Also es gibt scheinbar einen Rancor-Keeper, also quasi das Herrchen des Rancors, der Trainer, der komplett über diesen kleinen Racker weint, der da jetzt gerade gestorben ist. Also jetzt auch gar nicht irgendwie lächerlich oder so, sondern wirklich, der weint wirklich tief Tränen.
Er war sein Pfleger, der hat sich um den gekümmert. Und das zeigt ja auch, dass so irgendwo muss dieser Rancor ja auch vermutlich mehr als nur eine Fressmaschine gewesen sein. Also.
Und wir sehen es ja auch in Bad Batch und wir werden es auch später ja nochmal in Book of Boba Fett sehen, was für eine Beziehung so ein Rancor hat zu seinem Trainer, zu seinem Besitzer, zu seinem Herrchen, wie man das auch immer nennen möchte. Also das sind halt eben Und deswegen mag ich auch die neuen Star Wars Sachen, weil sie halt einfach nochmal tiefer reingehen und auch sagen so, hey, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, das ist böse und so. Der Rancor ist, glaube ich, von Kern auf nicht böse in dem Sinne, ne? So, deswegen, es kommt halt immer drauf an. Es ist halt, glaube ich, auch wie mit so, mit Hunden halt, mit Pitbulls zum Beispiel. Es kommt immer drauf an, wie die behandelt werden, die Tiere. Und so sind sie dann auch, ne? Und deswegen, die werden, also kein Tier, kein Mensch wird böse geboren. Und das sehen wir da halt auch wieder. Auch wenn es nur so eine kleine Randnotiz ist. Aber George Lucas hat es offensichtlich als wichtig empfunden, das da irgendwie reinzubringen noch, weil es hätte ja auch einfach weitergehen können, ne? Ohne dass man diese Szene sieht. Also, muss ja einen Grund gehabt haben.
Was anderes Interessantes, das muss ich mal mit 6D-Schach bringen. Leia und Lando freuen sich, aber Lando schaltet schnell genug und flitzt runter, damit er die Wache ist, die Stimmt. Luke abführt.
Ja.
Also, das sehen wir auch gleich später, dass er auch Luke im Griff hat. Einfach nur, um sicherzustellen, dass er, vermute ich jetzt, auch einfach, um eine gewisse Sicherheit zu haben, dass auch Luke wirklich erstmal weggesperrt und nicht auf Anhieb von irgendeiner Wache spontan weggemeuchelt wird.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir werden ja auch später sehen, warum Lando das macht. Deswegen passt das auch ganz gut wieder in diesen Plan halt. Also ne, Plan B hat nicht funktioniert. Jetzt kommt Plan C quasi zu tragen. Und ich finde, das festigt halt immer für mich so das Bild einfach, dass da diese 6D-Schach existiert. Mhm. Ne? Das ist halt jetzt nicht so gelaufen, halt wie Weg B hätte halt laufen sollen, aber Weg C funktioniert jetzt erstmal wieder. Und wenn der nicht funktioniert, dann haben wir noch Plan D und ja, der hat wahrscheinlich auf mehreren Ebenen einfach geplant. Und wie du schon sagst, ne, jetzt werden aber die drei Leute, also beziehungsweise vier Leute, nee, gar nicht, Entschuldigung, die drei Leute, Chewie, Han, werden aus dem Knast geholt und werden mit Luke dann eben Jabba vorgeführt und machen dann so ein bisschen Trash-Talk untereinander, ne, Luke und Han, so, ne, so wie man halt Luke und Han kennt, so ein bisschen, ne, so genau. Ein bisschen auf cool und so.
Ja, genau, und das ist letzten Endes das, wo dann das Urteil getroffen wird, dass sie ins Sandmeer, wie es hier steht, gebracht werden.
Zur Grube von Kakun, zum Schlund des mächtigen Salax. Ihr werdet unvorstellbare Qualen leiden und 1000 Jahre verdaut werden.
Fairerweise, sie verhungern schneller vermutlich.
Vermutlich, ja. Also, finde ich auch spannend, weil das sehen wir auch später im Book of Boba Fett. Nochmal den Salak so ein bisschen näher betrachtet. Also, der verdaut auf jeden Fall sehr, sehr langsam. Und diese unvorstellbaren Qualen, die können wir dann da auch quasi begutachten. Deswegen haben sie das auf jeden Fall schön aufgefasst, 30 Jahre später in der Book of Boba Fett-Serie. Ja. Ich würde noch eine Sache, würde ich noch quasi besprechen wollen, was mir dann wieder aufgefallen ist. Also Luke droht, er failed, in Anführungszeichen, also es funktioniert nicht. Jetzt ist er gerade quasi, hat er sein Leben zurückgewonnen, also er hat diesen Rancor besiegt und jetzt droht er an Jabba schon wieder. Und also es ist wie so ein, ich weiß auch nicht, wie man das vergleichen kann. So, also er lernt auch nicht daraus. Also er droht ihm wieder und sagt so, ey, du hättest jetzt anders handeln sollen, sagt er zu Jabba vor allem. Und das ist dein letzter Fehler deines Lebens.
Ich meine, er wird Recht behalten. Es stimmt schon, er wird Recht behalten. So ist nicht.
Aber da frage ich mich halt, was ist die Intention? Wir sehen ja, er ist, das werden wir wie gesagt in der nächsten Folge dann nochmal tiefer besprechen, aber da, wo sie jetzt hinkommen, das wirkt ja so, als wolle Luke das, hätte Luke das von Anfang an gewollt. Und was wieder diesen Gedanken des 6D-Schachs wieder für mich wieder noch mehr verfestigt. Also er will auf jeden Fall irgendwie dahin oder auch nicht, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es ist, ich finde es nur einfach spannend, dass er gerade einfach dem Leben wieder, er hätte ja jetzt auch betteln können, er hätte sagen können, bitte großer Jabba, ich habe einen Fehler gemacht und so, macht er nicht. Er droht ihm wieder und sagt, das ist der letzte Fehler deines Lebens.
Aber ich frage mich halt auch, warum die Drohung? Also selbst, also meine, es ist ja zu dem Zeitpunkt, ist es ja schon beschlossene Sache, dass sie dort hinkommen zu dem, also zum Salak. Also es ist ja nicht so, als ob er ihn weiter provozieren müsste, um eine gesonderte Qual aus ihm rauszuholen. Vor allen Dingen, wenn ich mir auch überlege, er ist ja nur deswegen in den Salak, in den Rancor-Grube reingefallen, weil er ja den Schuss provoziert hat.
Eben, ne? Also ich. Also das ist mir alles auch noch so ein bisschen so ein leichtes Rätsel halt irgendwie, was ich noch nicht so durchschaut habe halt irgendwie, warum er das macht. Will er Jabba wirklich in so eine krasse Sicherheit wiegen? Einfach, dass Jabba sich denkt, so Junge, du bist jetzt dreimal bist du gegen die Wand gerannt, du wirst jetzt ein viertes Mal gegen die Wand rennen. Ich bin mir gerade so sicher, du kannst mir einfach gar nichts. Ich bin der Größte.
Ich gebe dir jetzt einen Kopium-Ansatz. Mhm. Und für diejenigen, was Kopium ist quasi, also dieses, dass also sich alles so lange kanonisch zurechtreden, bis es passt und jede Lore-Lücke geschlossen ist.
Naja, also
ist.
Es ist ja Headcan auch, müssen wir dazu sagen, ne, was wir jetzt gerade
also
besprechen.
Was ich, ne? Genau, aber das, also will ich nur mal einen Ansatz mitgeben, der halt sehr, sehr stark in diese, wir versuchen um jede Lore-Lücke herumzubiegen geht. Und zwar, also eins hat es zur Folge auf jeden Fall, Der Rancor ist ausgeschaltet durch das Verhalten von Luke. Also eine große Waffe, die ja Jabba als ja, Tötungsinstrument hat, also als öffentliches Hinrichtungsinstrument hat, neben dem klassischen Erschieß einfach jemanden, ist ja damit ausgehebelt worden. Frage ich mich, ob das wirklich notwendig war an der Stelle, aber nimmt ihm auf jeden Fall diese Option weg.
Ja, also ich finde es aber eigentlich auch immer ganz schön, halt so kanonisch halt rumzudiskutieren, also beziehungsweise rumzubiegen, um Dinge, um Sachen zu erklären, weil wir natürlich nicht alles im Detail erklärt bekommen, weil wir wissen natürlich, dass die Filme halt gedreht wurden, ohne jetzt wirklich tieferen Sinn zu haben und nur durch viele andere Medien und dafür, dass wir sind natürlich auch irgendwo Interpretatoren des Ganzen, ne? Und wenn wir es nicht kanonisch belegt haben, dann müssen wir uns halt irgendwie kanonisch da Gedanken drum machen und vermuten, was dann halt eben in diesen Headcanon aber reingeht, dass wir halt sagen, wir können das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber wir vermuten es einfach. Das finde ich eigentlich gerade so geil, halt gerade wenn man vermeintliche Plotholes hat, die in meinen Augen gar nicht so existieren, so krass in Star Wars, wie immer gesagt wird, finde ich es halt immer ganz schön eigentlich.
Ich meine, um da mal mit reinzuhacken, warum es vielleicht Sinn macht oder warum es Sinn machen kann, den Rancor mit auszuschalten. Luke hat sichergestellt, dass er der Erste ist, der verfüttert werden soll, was später noch sehr entscheidend wird, weil wir mitbekommen, dass Han sich noch immer nicht erholt hat. Bis zu dem Zeitpunkt war ja Jabba wirklich angepisst auf Han und nicht auf Luke. Und das heißt, hätte es den, also das ist jetzt ein großes What if. What if, wenn Luke sich benommen hätte und einfach festgenommen worden wäre und der Rancor noch gelebt hätte, hätte dann einfach Jabba Stück für Stück alle in die Rancor-Grube reingeschickt und da ja, Han halt noch geblendet ist durch die Carbonit-Einführung, wäre er vermutlich gefressen worden.
Macht durchaus so. Sinn, ne? Also wir werden das in der nächsten Folge auch nochmal sehen, dass er auch erst im Szenenwechsel jetzt, der dann darauf folgen wird, erst wieder anfängt wirklich zu sehen, ne? Also kann durchaus Sinn machen. Und wir wissen natürlich auch nicht, was vielleicht für Skriptänderungen auch in den Skripten geherrscht haben. Vielleicht hat das auch ganz anders ausgesehen eigentlich ursprünglich. Vielleicht sollte auch Luke und Han vielleicht unten beim Rancor landen. Wir wissen es nicht, ne? Also,
also ich wollte es nur gesagt haben, dass das tatsächlich ein legitimer Grund auch sein kann, zu wissen, okay, also das würde ja auch in dieses ein Jahr Vorbereitung ein Stück weit auch reinpassen, dieses, okay, wir wissen, für gewöhnlich nutzt Jabba the Hutt seine Rancor-Grube als öffentliches Hinrichtungsmittel. Ja, was macht er denn ansonsten, wenn er nicht das hat? Er lässt sie erschießen. Ah, okay, er hat noch die Sarlacc-Grube. Damit können wir vielleicht eher besser arbeiten als das Han, der vermutlich in irgendeiner Form beeinträchtigt ist durch ein Jahr lang Carbonit, weil wir uns so lange Zeit für Pläne lassen. Ja. dass er da irgendwo, dass er, wenn er als erstes drauf geht oder als erstes quasi hingerichtet werden soll, die miesesten Karten zugespielt bekommt.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also zumal Han sich wahrscheinlich auch vielleicht einfach auch gar nicht so in der Form hätte wehren können, also unabhängig vom Sehen, also selbst wenn er gesehen hätte, wie Luke sich vielleicht in der Situation geschlagen hätte. Ne? Also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ja. Ist auf jeden Fall spannend, dass wir da so ein bisschen ja selber auch nochmal interpretieren können, was dann da irgendwie passiert.
Ja. Passt auf jeden Fall auch wieder in dieses 6D-Schach mit rein und warum es, also weil sie sind ja mit Planung reingegangen und also es gibt ja einen Grund, warum die ja in Wellen da ja auch vorgegangen sind. Das würde ja auch dieses Jabba an einen gewissen Punkt bringen führen. Also was ihnen ja schon mal gelungen ist, okay, sie haben Han aus dem Carbonit rausbekommen, was ja für sich schon wichtig ist. Also nicht nur, dass sie Han aus dem Carbonit rausbekommen haben, sondern sie haben Han auch schon eine gewisse Zeit gegeben, sich zu regenerieren. Also im Sinne von sich zu erholen. Also es vergeht ja auch Zeit. Also, zumindest
also quasi Zeitschinderei so ein bisschen. Mhm.
Genau. Dann haben sie ein Stück weit eingrenzen können, wie die Hinrichtung stattfinden soll. Dann haben sie umgehen können, dass ein Luke entwaffnet wird. Man darf nicht vergessen, so ein Lichtschwert ist eine unglaublich mächtige Waffe, selbst wenn du nicht Machtanwender bist.
Wir müssen dazu sagen, Luke ist komplett unbewaffnet da reingegangen. Ne? Also er wird gar nicht entwaffnet in dem Sinne.
Aber er hat es umgangen, dass er quasi sein Lichtschwert abgeben
verliert.
Muss.
Achso, das meinst du. Ja, total.
Genau, dass er es irgendwie verliert.
Deswegen, also ich glaube tatsächlich, also Luke war klar, dass auf jeden Fall eine Hinrichtung bevorsteht. Nur er wollte entscheiden quasi, auf welchem Tableau das stattfindet. Also er wollte selber entscheiden, wo er denn die besten Karten im Endeffekt hat. Und in der Rancor-Grube mit Han zusammen und Leia und vielleicht Lando oder so, hätten die halt, glaube ich, sehr schlechte Chancen gehabt. Zum einen, weil eingesperrt, riesiger Rancor, keine Waffen, nichts. Was sich dann ja am Ende, also er legt sich die Situation, plant er so rum, dass er am Ende die optimalste Situation hat, um am Ende endgültig handeln zu können.
Das würde vielleicht auch sein impulsives Verhalten erklären, dass er, als er gemerkt hat, okay, Plan B mit, ich versuche jetzt hier Jabba zu überreden über die Macht, war, wo sie sogar selber gesagt haben, das ist ja optimistisch, wenn uns das gelingt, toll, aber also ist dann der Plan B bzw. C, okay, ich muss diesen Rancor loswerden, es wird auf jeden Fall zu einer Hinrichtung in irgendeiner Form kommen, ich kann es nicht, also.
Du hast einen guten Punkt gerade noch gesagt, nämlich das haben wir gar nicht besprochen, denn oder ist uns, das habe ich mir, entweder habe ich es vergessen aufzuschreiben oder ich habe es überlesen in den Notizen. Du hast nämlich vollkommen recht, weil Luke versucht halt wirklich, Jabba mit der Macht zu beeinflussen, indem er ihm sagt, so, du gibst uns jetzt Han Solo und den Wookie und dann machen wir hier, dann gehen wir wieder. Er macht eindeutige Handgesten, wo man darauf Rückschlüsse, also die Rückschlüsse darauf zurückführen lassen, dass er dann halt wirklich das versucht, nämlich ihn mit dem Jedi-Mind-Trick, mit den Gedankentricks quasi zu beeinflussen. Und er merkt halt, dass es nicht funktioniert bei Jabba. Das heißt, Plan B hat wieder nicht funktioniert, ne? Und dann müssen wir anders handeln. Und dann greift er ja zur Waffe fast schon, ne? Also das, wie gesagt, das macht schon alles Sinn.
Also im Sinne von, er versucht dann direkt zu provozieren, okay, ich muss diesen, wir müssen sicherstellen, dass der Rancor nicht unsere Hinrichtung oder nicht die Hinrichtung für alle ist, weil da die Gefahr ist, dass sie hintereinander hingerichtet werden.
Ja.
Und ich meine, werden wir später auch sehen, dieses Schiff, auf dem sie später befinden, das ist natürlich auch eine neue Raumverteilung des Personals, sage ich mal.
Ja, sie haben mehr, wirklich, also wirklich buchstäblich mehr Handlungsspielraum und Freiheit da, ne? Und das führt mich gerade auch wieder dazu, ich werde jetzt versuchen, keinen Cliffhanger zu machen für die nächste Folge, weil wir eigentlich jetzt schon für die Folge durch sind, aber wir werden am Ende, es findet jetzt quasi, nachdem sie wissen, dass sie halt in die Grube von Kakun geschmissen werden sollen, in den Sarlacc, sind alle Figuren auf dem Spielfeld so taktisch platziert, dass das eigentlich Jabbas Ende ist, muss man ganz klar sagen. Ja, also die Droiden sind da, wo sie sein sollen, Leia ist im Endeffekt da, wo sie sein soll, Han und Lando sind da, wo sie sein sollen und Luke ist auch da, wo er sein soll. Also es passt alles komplett, passt eigentlich das perfekt zusammen, ne? Was mich wieder darin bestärkt, 6D-Schach auf jeden Fall, sogar vielleicht 10D-Schach, also super spannend. Aber wie das dann weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, oder?
Ja, bis dahin.
Bis dahin. Ciao. Ciao.